Braucht's 2026 eigentlich klassisches SEO noch? Nachdem das Google-Suchfeld mit Abstand das größte Update seit über 25 Jahren bekommen hat. Ja, im heutigen Deep Dive gehen wir genau auf diese Fragestellung ein. Wenn du also mit Suchbegriffen SEO, Geo konfrontiert wirst, wenn du überlegst, noch weiterhin organische Sichtbarkeit ja zu investieren, auszubauen, wenn Google dein primärer Traffic-Kanal ist und du herausfinden willst, wie agentische Suche dieses Feld in den nächsten Monaten und Jahren verändern wird, dann bleib dran und unser Deep Dive ist genau richtig für dich. Ja, und damit herzlich willkommen zu der vierten Folge von Wafer, dem Podcast. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal rein mit Philipp, denn er holt euch nämlich jetzt zu den hottesten News ab, was in der Welt rund um KI passiert ist.
Ja, guten Morgen alle zusammen und vielleicht auch nochmal ein dickes Dankeschön an den Tobi, der sich hier am frühen Morgen auf den Weg ins Büro gemacht hat, nach seinem Urlaub, um sofort mit mir tapen zu können, um irgendwie unseren Schedule einhalten zu können. Wir releasen einen Tag später wahrscheinlich, deshalb sorry for that, aber wir geben unser Bestes. Deshalb Tobi, vielen Dank dafür und ja, ab in die News. Wir versuchen ja immer, den Podcast so ein bisschen so aufzubauen, ein bisschen Updates zu geben, schnell, knackig und dann vor allem aber auch in coole Deep Dive-Themen, Learnings aus unseren Firmen, bei denen wir operativ ja auch aktiv sind, wie man das alles miteinander verbinden kann und wirklich irgendwie so diese KI-Themen voranzubringen, mit euch gemeinsam und mit einfachen Worten zu erklären. Wenn man auf die letzten 7 Tage schaut, dann ist sicherlich die Google I.O. Eines der großen KI-News. Die Google I.O. ist die jährliche Entwicklerkonferenz von Google. Das kennt man ja, glaube ich, inzwischen so von, ich glaube, besonders gemacht wurde das damals von Apple, ne, wenn Steve Jobs auf die Bühne kam und das legendäre There is one more thing gesagt hatte. Und diese Konferenzen sind irgendwie was Besonderes, weil alle warten dann immer darauf, was werden die großen Tech-Firmen präsentieren, vorstellen, verändern. Und letzte Woche war eben diese Google I.O. 2026. Headline, die man dann bei den einschlägigen Decoder, TechCrunch, Handelsblatt etc. gelesen hat, war so nach dem Motto Google Search as you know it is over. Google hat auf der I.O. in einem Rutschen ein gesamtes Suchprodukt neu vorgestellt und umgekrempelt. Die TechCrunch-Hauptkorrespondentin sagte zum Beispiel dazu, the era of the 10 blue links is officially over. Die 10 blue links, ne, wie ihr kennt, ihr googelt etwas und dann kommen halt, irgendwann kamen immer mehr bezahlte Anzeigen, dann die organischen Anzeigen und das verändert sich im Moment dramatisch. Das ist eine erste echte Veränderung am Sucheingang seit Einführung der Suchbox vor 25 Jahren. Also so krass ist es auch schon und lange her. Und statt diesen Links, ne, wie man sie kennt, sind es jetzt immer mehr diese Conversation-Boxen. Lange multimodale Queries werden akzeptiert. Multimodale Queries, was bedeutet das? Eigentlich unterscheidet man die neue Google-Suche in 2 Haupttools. Das eine Haupttool ist die AI-Overview. Das ist, wenn ihr jetzt heute irgendwie eingibt, keine Ahnung, wo kann man am besten glutenfrei essen, dann kommt eine AI-Overview, die erstmal für deine Stadt, in der du wohnst oder so, die wichtigsten News zusammenfasst, vielleicht aber auch ein bisschen informativ über Glutenfreiheit spricht. Das zweite Tool, was jetzt immer stärker präsentiert wird von Google, ist dann der AI-Mode. Das heißt, wenn du dann weiter mit Google über ein bestimmtes Thema chatten möchtest, dann ist es nicht mehr nur noch diese Infobox oben, sondern dann kannst du wirklich mit ihm chatten und da werden das jetzt immer längere Queries. Also Query ist ja eine Suchanfrage, das heißt, du chattest dann wirklich in natürlicher Sprache zu deinen Suchergebnissen. Da im Hintergrund bei Google laufen da Information Agents, die sind 24/7 im Hintergrund, die tracken Webveränderungen, darüber werden wir heute ja auch noch viel sprechen. Wenn du was an deinem Shop veränderst, an deiner Personal Website veränderst etc., wird das automatisch durch die Indexierung, die Google Search Console, die viele von euch vielleicht kennen, getrackt, um in den AI Overview, den ersten Layer, die erste Ebene reinlaufen zu können oder dann natürlich auch ultimativ in den AI Mode, also sage ich mal in der Suche der Chat, den du mit Google machst. Als weitere News hat Google da das neue abgedatete Modell Gemini 3.5 Flash vorgestellt. Was ist das oder warum ist das wichtig? Das vor 4 Monaten hatte Gemini ja 3.1 Pro vorgestellt. Was bedeutet das? Das sind die Tools, wenn ihr mit Gemini heute chattet, von unseren Zuhörern wahrscheinlich irgendwie viele bei ChatGPT, einige bei Claude von Anthropic, vielleicht auch einige bei Gemini. Und ihr seht ja dann immer, wenn ihr im Chat seid, unten rechts meistens, so haben sich, glaube ich, irgendwie momentan alle Chatsysteme geeinigt, kann man die Modes einstellen oder die Modelle, mit denen man arbeitet. Es gibt Modelle, die antworten sehr viel schneller, wenn man jetzt irgendwie nur fragen möchte, woraus bestehen Wolken, dann nutzt man oft das Fast-Modell bei Gemini zum Beispiel. Wenn man aber irgendwie eine spannende PDF hochlädt, um Daten zu analysieren, dann geht man eher auf die Pro-Modelle oder die Deep-Thinking-Modelle, um das Modell dahinter länger denken zu lassen. Und Gemini 3.5 Flash ist jetzt das neue Modell, soll wieder alle Benchmarks schlagen, kann jetzt auch alles schnelle Agentenaufgaben, Coding-Aufgaben, aber auch irgendwie High-Level-Suchanfragen beantworten und soll irgendwie 4-mal schneller sein als andere Modelle. Genau, das wurde vorgestellt. Was auch nochmal ganz spannend ist, sie haben erste Zahlen veröffentlicht, wie viele Tokens am Tag über Google verarbeitet werden. 3 Billionen Tokens am Tag, also es sind 3000 Milliarden Tokens am Tag, werden über Google KI verarbeitet. Im März waren es allein 500 Milliarden. Also das ist echt, das ist Wahnsinn, das ist irgendwie Akzeleration. Und man denkt ja sogar, wir haben ja in den letzten Folgen vor allem über Anthropic und Claude gesprochen, aber Google ist auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei. Was wurde noch vorgestellt, vielleicht hier für die Hörer auch sehr spannend, ist Gemini Omni. Auch hier, wir haben ja letzte Woche auch viel über diese Interaction Models gesprochen. Hier wird jetzt auch ein multimodales Model. Sie sagen dazu, create anything from any input. Starte mit Video, wechsel auf Bild, auf Text, auf Sprachnachrichten etc. Er kann eigentlich alle Infrastrukturen von deren Videomodell Veo über deren Nano-Banana-Modell Bild, können alles zurückgeben, alles kreieren im Chat mit dir. Also das zeigt auch wieder diesen, was wir letzte Woche schon von Mira Murati, der Ex-CTO von OpenAI, besprochen haben. Multimodalität wird ein immer größeres Thema. Dann Gemini Spark, Frontalangriff auf ChatGPT, ChatGPT Codex und Claude Code, ist ein persönlicher Agent, der auf dedizierten virtuellen Maschinen in der Google Cloud läuft, was vielleicht auch ganz spannend ist. Der CEO von Google, Sundar Pichai, hat dazu gesagt, you don't need to keep your laptop open to make sure it's running. Das heißt, das ist auch nochmal eine schöne, spannende Änderung tatsächlich. Ich muss mich korrigieren, das ist geht eher dann in die Richtung Claude Bot, das heißt Agenten, die dauerhaft für dich momentan lokal laufen und Aufgaben erledigen. Ist ganz, ganz spannend auch für uns bei Mokebo. Noch diesen Morgen habe ich unser Morning Briefing, was 3-mal die Woche kommt, gelesen. Das ist über Claude Cowork, ein eingestellter Flow, der auf meinem Mac Mini hier montags, mittwochs und freitags läuft. Der guckt sich wirklich unser Google Data Studio an, unsere Zahlen, stellt die auf letzte 7 Tage, stellt die auf Daten aktualisieren, filtert die rein für Shopify versus Marktplätze und schreibt dann wirklich ein Morning Briefing in unseren Slack-Channel. Das könnte man auch alles anders automatisieren, aber wir haben die Daten über die Jahre so super visualisiert mit Data Studio, dass da jetzt an die Google Sheets, die dahinter liegen, dran zu gehen und das nochmal neu zu modellieren, super aufwendig ist, weswegen wir das zum Beispiel über meinen Mac Mini laufen lassen. Wäre natürlich cool, wenn ich den hier nicht dauerhaft im Strom haben müsste. Sondern das über die Cloud läuft. Also das Thema Gemini Spark, eine spannende Weiterentwicklung in diesem ganzen agentischen Mode. Genau. Das ist momentan noch im Rollout. Spark wird bei ausgewählten Testern natürlich erstmal wieder nur USA. Ultraplan, $100 im Monat pro Nutzer. Das ist ja so ein bisschen auch, ich weiß nicht, für alle hier, die Google Workspace nutzen, das wird ja immer krasser. Und ich weiß, bin noch ein bisschen, ich hinterfrage noch so ein bisschen, ob das der richtige Weg ist. Die an jeder Stelle machen sie inzwischen riesige Upgrade-Buttons. Ne? Man hat gestartet, wir haben beispielsweise bei Mokebo den Google Workspace Standardplan als Business-Nutzer, haben am Anfang alles mit Gemini nutzen können und jetzt fahren sie halt Stück für Stück, versuchen sie uns in den Upsell zu bringen. Überall steht groß Upgrade zu Ultra etc. Und ich bin mal gespannt, ob sie genug anbieten können, damit Leute, die in der Zeit zu Claude-Zahlen gewechselt sind oder vielleicht auch zu OpenAI, aber ich denke eher Claude von Anthropic, ob die rüberbekommen. Genau, das heißt viele News rund um Google. Gehen wir weiter. Was ist noch passiert? Andrew Kapathy von ehemals einer der Mitgründer von OpenAI wechselt zu Anthropic. Das ist, glaube ich, auch nochmal News, die definitiv für die KI-Experten hier im Podcast interessant ist. TechCrunch berichtet nochmal, dass er oder berichtet nochmal darüber, was hat er alles vorher gemacht. Er war einer der Mitgründer bei OpenAI. Dann hat er Full Self Driving bei Tesla aufgebaut, ist dann kurz zu OpenAI zurückgekehrt, hat dann 2024 sich aber mit den Eureka Labs seine eigene Firma gegründet und schreibt jetzt: Personal Update, I've joined Anthropic. I think the next few years at the frontier of LLMs will be especially formative. Was wird seine Aufgabe bei Anthropic sein? Man kann kurzum sagen, er soll das Team aufbauen, das Claude, das nächste Claude trainieren lässt. Also heutzutage ist Training immer noch von Forschern und Menschen, die verschiedene Trainingsdaten geben, trainieren lassen. Und auch das soll sozusagen, KI soll KI trainieren. Also ganz spannend zu sehen, was da jetzt kommt. Er ist einer der großen Namen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kannte ihn vorher nur durch ein paar Blogs, die er bei X veröffentlicht hatte. Beispielsweise, er kam mir vor dem Wechsel zu Anthropic auf, als er gesagt hat, er lässt sich Outputs vor allem nur noch in HTML präsentieren und gar nicht mehr in diesen Text-MD-Dateien und steht total dafür zu sagen, bevor er sich lange Dateien generieren lässt, die irgendwas für ihn zusammenfassen, um einen Agenten zu trainieren, macht er das gerne mit HTML-Grafiken und Designs. Dadurch fiel er mir auf. Genau, vielleicht noch abschließend, warum geht er jetzt in dieses Pre-Training? Also ist das fancy genug für jemanden wie Andrew Kapathy? Es ist absolut fancy, weil das Pre-Training ist im Moment immer noch das allerteuerste und compute-intensivste. Das hatte ich auch beim letzten Podcast schon mal gesagt. Da steckt extrem viel Geld drin, die Modelle auf das nächste große Modell zu trainieren. Das einfacher zu machen, spart jedem Anbieter Milliarden. Und Anthropic hat sich jetzt eben diese Top-Personalie gesichert. Genau. Nächste News vielleicht noch direkt weiter. Was ging noch ab? Mega IPO Doppelpack. SpaceX haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die Firma von Elon Musk, über die er X, ehemals Twitter, dann XAI, sein AI-Labor und seine Weltraumfirma SpaceX zusammengemerged hat, geht jetzt im Juni an die Börse. Warum Doppelpack? Auch OpenAI hat jetzt offiziell angekündigt, dass sie an die Börse gehen wollen, und zwar im September. Vielleicht kurz zuerst über SpaceX. Sie haben jetzt den richtigen Börsenprospekt eingereicht. Also wenn man dann an die Börse geht, muss man ja wirklich dann Hosen runterlassen und wirklich die Zahlen zeigen, weil dann ist es ja wirklich eine öffentliche Firma, die nicht mehr privat geführt ist. Die Bewertung soll bis zu 2 Billionen, also 2000 Milliarden Dollar betragen. Es sieht dann sehr danach aus, dass Elon Musk der erste Billionär der Welt werden könnte. Sie wollen innerhalb dieser Bewertung bis zu 80 Milliarden Dollar an neuem Geld durch Kapitalerhöhung halt einnehmen. Es wird damit der größte IPO, den es je auf der Welt gegeben hat. Sie mussten dann ja auch ein paar Zahlen veröffentlichen. Das war insofern spannend, als dass man mal sehen konnte, wie viel Geld wird eigentlich in XAI investiert. Man weiß ja total viel über Anthropic und OpenAI und wie viel Geld die verbrennen und investieren. Elon Musk konnte das immer ganz gut verstecken. Jetzt geht es nicht mehr. Sie fahren jetzt auch Verluste. Sie haben beispielsweise jetzt irgendwie im Quartal 1 bei 4,7 Milliarden Dollar Umsatz 4,3 Milliarden Dollar Verlust auch gemacht. Also sie investieren auch super, super viel. AI ist hinten dran, also XAI ist hinten dran. Sie haben einen Verlust von 1,5 Milliarden Dollar nur mit ihrem XAI-Produkt gemacht. Dazu vielleicht ganz spannend, was Elon Musk gestern getwittert hatte. Das hatte ich tatsächlich auch gesehen, weil der Abstand, oder man sagt ja, der Abstand zwischen XAI und seinem Modell Grok zu OpenAI und Anthropic wird ja immer größer. Aber er hat gestern nochmal zurückgeschlagen und hat gesagt, our AI will be great, whether it's the best remains to be seen, but I will never give up, never. Und sagt damit sozusagen, auch wenn sie momentan hinten dran sind, was Nutzer versus Gemini versus Claude versus ChatGPT angeht, wird er da nicht aufgeben mit seinem Modell Grok und sagt, dass XAI erst 3 Jahre alt ist. Das ist halb so alt wie Anthropic und ein Viertel so alt erst wie OpenAI ist. Genau, vielleicht noch abschließend zu den News. Aus diesen ganzen Unterlagen und Filings wird eine irre Einzelzahl jetzt auch nochmal klar. Wir hatten ja auch darüber gesprochen vor ein paar Wochen, dass der Anthropic-Deal mit SpaceX riesig war, weil Anthropic sich Compute-Kapazitäten dazu gekauft hat, um endlich diese ganzen Limits, an die wir immer stoßen, wenn wir Cloud nutzen, nicht mehr zu geraten. Jetzt ist klar, was sie denen dafür zahlen. 15 Milliarden Dollar im Jahr zahlt Anthropic an SpaceX für Compute-Zeit. Vertrag läuft bis Mai 2029. Das heißt, da haben sie sich jetzt auf jeden Fall was gesichert. Auch spannend ist, dass sie nicht nur das Data Center Colossus 1 nutzen, sondern zusätzlich jetzt auch noch das Colossus Data Center 2 von SpaceX. Das heißt, SpaceX und Anthropic werden immer enger zusammenarbeiten. Dann haben sie noch in den Files, was ich noch ganz spannend fand, ein bisschen Sci-Fi-Vision bekannt gegeben. Ab 2028 soll SpaceX 100 Gigawatt solarbetriebene KI-Compute-Satelliten ins All bringen. Also das heißt, Datacenter nicht mehr auf dem Boden irgendwo, sondern im All, um zu rechnen. Das ist ja sozusagen das große Versprechen der Zukunft, dass wir diese Datacenter nicht mit Strom am Boden. Ne? Strom ist ja sozusagen das Nadelöhr für die künstliche Intelligenz der Zukunft. Wo finden wir den meisten Strom im Weltall? Weil die Sonne sozusagen ja das größte Solar, die größte Energie überhaupt bringt. Und nur um sich das mal kurz vorzustellen, 100 Gigawatt solarbetriebene KI-Compute-Satelliten damit könnte man mehr als Deutschland jeden Tag am dunkelsten Wintertag versorgen. Also an einem dunklen Wintertag, habe ich mal nachgelesen, verbrauchen wir in Deutschland so 80 bis 85 Gigawatt. Das heißt, er will da auf jeden Fall ordentlich Rechenleistung reinbringen. Abschließend vielleicht noch ganz kurz die News zum Thema EU-Corner. So ein bisschen über das Thema Europa sprechen wir ja auch immer wieder. Letzte Woche haben wir über belgische Investitionen in Halbleiterproduktion gesprochen. Wir haben leider auch schon über Layoffs bei deutschen KI-Firmen gesprochen. Jetzt gibt es wieder sehr spannende News, wie ich finde. Die Firma, also das Handelsblatt berichtet exklusiv, dass die Firma Mistral das Wiener Physik-Startup MEAI akquiriert. Mistral ist ja so unser eigentlich mit letztes verbleibendes Frontier-Modellentwicklungs-Startup aus Frankreich. Das heißt, die entwickeln eigene LLM-Modelle, also so ein bisschen so wie Google, Anthropic, OpenAI und SpaceX das machen. Und die haben mit 11 Milliarden Euro Bewertung sind sie momentan die wertvollste KI-Firma und die übernehmen jetzt dieses Startup MEAI, Kaufpreis irgendwo über 200 Millionen Euro. Warum ist das jetzt spannend? Die Forscher von MEAI, das sind 30 Stück Ingenieure, wechseln jetzt alle in die Forschung und AI-Abteilung von Mistral. Und was macht MEAI? Machen Physics AI, das heißt, sie programmieren oder coden Modelle, die physikalische Prozesse abbilden können. Also sind jetzt vor allem wohl mit einem Modell super stark, wo sie Spritzgusssimulationen bis zu 200 Mal schneller als klassische Simulationssoftware bauen können. Ist halt in dem Fall jetzt spannend, weil für uns als Europa, speziell in Deutschland, sind wir sehr industriestark immer gewesen. Das heißt, wenn wir vielleicht uns da stärker positionieren und da helfen mit KI-Lösungen, sehr, sehr spannend. Der Mitgründer von MEAI, Johannes Brandstetter, wird jetzt der neue Vice President für KI und Forschung bei Mistral. Das sieht man ja oft, dass wenn kleinere Firmen aus der AI-Welt bei größeren aufgehen, dass sie dann da auch große Rollen bekleiden. Der CEO von Mistral sagt dazu dem Handelsblatt, wir glauben, dass KI in die physische Welt gebracht werden muss. Und Mistral baut damit dann jetzt spezialisierte Basismodelle für einzelne Industriebereiche, Autos, Flugzeuge etc. Und die können dann bei den Kunden gefeintuned werden. Finde ich halt ganz spannend. Sagen auch so ein bisschen, Simulation ist heute der Flaschenhals vieler Ingenieure. Finde ich gut, weil man denkt gar nicht so viel darüber nach. Ne? Aber er sagte dann auch nochmal, hunderttausende virtuelle Crash-Simulationen sind nötig pro Auto. Das ist ein enormer Bottleneck für die Autoindustrie. Wenn diese Simulationen also 200 Mal schneller als klassische Software gelaufen werden kann, hat das natürlich extreme Effizienzvorteile. Natürlich kann man jetzt auch dazu sagen, so ein bisschen die politische Story. Der CEO von Mistral positioniert das öffentlich als europäische Souveränitätsantwort. Er sagt zum Beispiel vor der französischen Nationalversammlung, Europa droht ohne eigene KI-Infrastruktur zum digitalen Vasallenstaat der USA zu werden. Und ich finde es eigentlich ganz gut, ne, dass man irgendwie sagen kann, wir haben auch in Europa Dinge, in die wir immer noch investieren. Gleichzeitig muss man auf der anderen Seite sagen, Souveränität auch nur bis hierher, weil sie mussten wieder Geld aufnehmen, um 14.000 Nvidia-Chips zu kaufen, um überhaupt ihre Modelle betreiben zu können. Und Nvidia-Chips, wie wir wissen, kommen ja eher dann wieder aus den USA. Das heißt, wie souverän sind wir als Europa, wenn wir am Ende dann doch von den amerikanischen Chips abhängig sind? Genau, so viel jetzt in Kürze zu den News. Tobi, hast du was mitgenommen oder sollen wir direkt weitermachen?
Ich habe mich ja bewusst heute mal sehr zurückgehalten. Ich muss sagen, diese News-Kuration, gerade die EU-Corner, finde ich richtig spannend. Sehe es auch wie du an vielen Ecken und Enden. Ich finde es spannend, wo Mistral sozusagen hingeht oder was jetzt diese Firmenstruktur, weil man merkt, das ist ja, die eine Firma ist ja aus anderen gegründet worden, wie es ja immer ist, ne? Abspaltung und Co. Ich finde es super spannend, dass die jetzt wirklich in die physikalischen Systeme sozusagen reingehen, wo das auch Autos, Flugzeuge, Halbleiter, also finde ich spannend, gerade jetzt so Deutschland, Autoland, war ja immer irgendwie so ein Gefühl, okay, was passiert damit und wie entwickelt sich das und gucke ich heute nochmal ganz anders drauf. Zwei, drei Gedankengänge noch, Google I.O., perfekt. Wir gehen ja gleich nochmal richtig tief in das Thema SEO auch nochmal rein und wie die Google-Suche sich verändert hat und auch weiter verändern wird. André Kapathy war für mich eigentlich eher so ein Begriff, als er das Obsidian-Thema so geteilt hat, was so total in GitHub durchgegangen ist, wo man halt überlegt hat, okay, wie kann man eigentlich Daten so eine Art Second Brain erstellen. Das ist etwas, wo wir uns auch seit 2024 schon mit beschäftigt haben und er hat das sehr simpel vorgestellt, er hat da so einen wahnsinnigen Hype, fand ich, mit ausgelöst, super spannendes Thema und deswegen glaube ich, ist für viele Leute das wahrscheinlich auch ein Begriff. Okay, bevor wir in den Deep Dive gehen, Philipp, sag mal kurz, was waren so kurz deine Highlights, deine Lowlights letzte Woche, was stand bei dir sozusagen an?
Ja, also Highlights, Umsätze, wir haben ja immer über Wetter gesprochen, das hat sich jetzt echt gut, ganz gut entwickelt, wachsen jetzt tatsächlich im Mai mit Mokebo, meiner kleinen Möbelbrand, den dritten Monat in Folge zum Vormonat. Das ist jetzt echt ganz positiv. Haben noch was aufzuholen gegen das Vorjahr. Da merkt man halt schon die Stimmung am Markt. Aber das ist auf jeden Fall mega positiv zu nennen. Was auch wirklich für mich jetzt wieder so auf KI bezogen die Highlights die letzten 7 Tage war, ich war jetzt letzte Woche, glaube ich, wieder wahnsinnig KI-produktiv in Bezug auf Mokebo. Davor habe ich ja oft auch so Hobby-Themen gehabt auf anderen Bereichen oder vor allem auch Schulungen für meine Leute im Team, wie die das anwenden etc. Mhm. Letzte Woche war ich wieder total für Mokebo CTO-Hut aufgenommen. Das Thema Internationalisierung angegangen. Wir haben super viel geschafft. Wir haben beispielsweise mit Claude Code eigentlich in Summe über die Shopify-Anbindung mit Cloud Code den gesamten Mokebo.at-Markt aufgemacht. Da ist ja der Vorteil, dass wir nichts in eine andere Sprache übersetzen müssen, aber trotzdem müssen wir natürlich super viele Einstellungen vortreffen, was Preise, was Setups etc. angeht. Das haben wir wirklich größtenteils mit Cloud Code und dem Shopify MCP-Connector gebaut, debuggt etc., sodass Mokebo.at live gegangen ist. Und echt spannend, historisch gesehen, ist natürlich ein ganz kleiner Snapshot, war der Österreich-Umsatz auf unserem deutschen Online-Shop bei Mokebo 7% plus minus. Und jetzt in den ersten 7 Tagen, nachdem wir Mokebo.at als einzelne Instanz aufgenommen haben und damit Kunden, österreichische Kunden wirklich sozusagen auch ihre .at-Domain sieht, was sicherlich auch nochmal für mehr Trust und so sorgt, sind wir momentan sogar schon auf 9% hoch am Gesamtanteil von unserem Shopify-Umsatz. Also das war super spannend. Was irgendwie hart einfach läuft im Mai, sind diese Feiertage aus Geschäftssicht, aus privater Sicht natürlich.
I feel you.
Irgendwie cool. Aber dieses Jahr knallt das irgendwie noch krasser rein. Ich weiß auch nicht. Also jetzt ist schon Jetzt hat man mal eine volle Woche, dann ist schon wieder ein Feiertag, also dann irgendwann reicht es auch, weil man immer wieder so einmal das rausgerissen wird, man muss immer wieder total viele Pläne machen, umwerfen, für die E-Commerce-Umsätze ist es auch immer so, sind die Leute jetzt im Urlaub, sind sie da, shoppen sie nicht, wie machst du es mit den Marketing-Kampagnen, also fällt mir dieses Jahr irgendwie noch mal krasser auf als in der Vergangenheit, tut irgendwie auch geschäftlich ein bisschen weh und das andere Lowlight, und da wollte ich dich auch mal fragen, wie ihr das macht, ist die Cloud-Pläne. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, wo wir uns da ein bisschen drüber erheitert haben, dass jetzt die Erhöhung für Cloud API-Kosten und so kommt, was du vorgestellt hast, was es da neu geben wird, ab Mitte Juni wahrscheinlich. Und ich mich da so ein bisschen geärgert hatte, weil ich dann gesagt habe, okay, wir gehen jetzt auf einzelne Nutzer bei Cloud. Aber dieser Teamplan von Cloud ist so 1960, nur um zwei Sachen zu nennen, wenn irgendwelche von euch Hörern Ideen habt, was man da macht oder du gerne helfen, weil das ist halt wirklich so, Teamplan, das heißt alle unter ein Mokebo-Dach zu ziehen, aber mein philipp@mokebo.de Account, auf den ich jetzt hier monatelang gearbeitet habe, ich müsste nochmal komplett bei Null anfangen, also er kann die philipp@mokebo.de Instanz nicht unter das neue Mokebo-Team-Dach machen zum Beispiel. Es ist ja schon wild genug, dass man nicht eine E-Mail-Adresse, eine Login-E-Mail-Adresse bei Cloud ändern kann. Also du kannst, ne, wenn du einmal dich da, kannst du es nicht mehr ändern. Also das sind so Sachen, die können Websites oder Dienstleistungen schon seit 20, 30 Jahren. Das kann Cloud nicht. Also es ist momentan mega Pain, von individuellen Cloud-Accounts auf Team-Accounts umzustellen. Ich habe jetzt gerade momentan gesagt, ich pausiere das. Jetzt macht jeder erstmal seine eigenen individuellen Accounts. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich ein bisschen nervt, dass die das so kompliziert da machen, diesen Teamplan von Cloud. Das ist so bei mir. Tobi, wie war es bei dir? Highlights, Lowlights, wie waren deine letzten 7 Tage?
Ja, also letzte Woche habe ich die Feiertage einmal ausgenutzt, bin am Donnerstagnachmittag mit der Familie in die Schweiz gefahren, wo wir sehr gute Freunde besucht haben, wo wir uns so ein bisschen die Schweiz einvernehmlich angeschaut haben, wo wir gemerkt haben, dass es auch sehr schön ist, aber ich nutze das natürlich auch immer, um so ein bisschen Marktforschung zu betreiben und habe dann auch mit dem einen oder anderen Unternehmer vor Ort gesprochen und Bekannten und mal zu sehen, wie weit sind die da eigentlich mit KI?
Und wie weit sind
einfach
die?
Jetzt mal. Genau, also ich sage mal so, ich habe ein Zitat gehabt und die Dame arbeitet im Marketing und hatte gesagt, ja, natürlich nutzen wir mittlerweile auch KI, das ist ja auch sehr wichtig und wir haben für uns festgestellt, dass wenn die Prompts extrem gut sind, dann ist das Ergebnis auch besser. Also du musst halt prompten können. Und ich denke mir so, wow, das ist so richtig 2024. Also ohne jetzt diese Person zu diskreditieren. Das ist jetzt einfach nur, weil ich natürlich dann, glaube ich, auch ein bisschen tiefer drin bin und fand das spannend. Also das Wort Skill wurde nicht erwähnt. Cloud Code wurde nicht erwähnt. Cloud Cowork wurde nicht erwähnt. Ich glaube, ganz Claude wurde nicht erwähnt. Und ich denke mir so, okay, Leute, was geht hier ab? Wir sind 600 Kilometer Unterschied. Was ist hier los? Aber das war so mein Key-Learning, super spannend. Die Schweiz ja auch durch ihre Kantone, durch die Art und Weise, wie dieses Land funktioniert, ja, es ist total krass, dass sobald du in ein anderes Kanton gehst, hast du auf einmal, das ist wie so eine virtuelle Mauer, wo du durchgehst und auf einmal sind Dinge komplett anders. Das finde ich total spannend. Und mit KI merke ich, jetzt weiß ich, warum Schweizer Unternehmer gesagt haben, ey, ihr müsst mit eurem Produkt oder generell müsst ihr irgendwie in die Schweiz mit rein, weil da ist Riesenbedarf. Cool. Genau, natürlich auch spannend. Wie in Deutschland, aber ich glaube, mal jetzt mit einem Stichpunkt da hatte ich, ne, ist es schon relevant. Genau, also das war spannend, ne, mal Urlaub, aber ich fühle das total, ne, die Feiertage nerven mich auch, weil du bist im Team, dann ist der Teamcall fällt aus, dann machst du dies, dann das, ne, wir selber mit Wafer haben angefangen, auf einmal 2 Wochen später, ja, mein Donnerstag ist schon irgendwie Feiertag, du bist unterwegs, ich sage, ja komm, lass tapen und etc. Jetzt haben wir es wegen mir mal verschoben, es war ja auch Feiertag, also ja, aus unternehmerischer Sicht ist es wirklich, finde ich, immer maximaler Pain, weil auch Dinge einfach liegen bleiben, weil Brückentage sind, dann ist ja nicht ein Tag, sondern 2 Tage häufig auch weg. Auf der anderen Seite, familiär ist es natürlich, genießt man das schon, ne? Das Wetter wird geil, Philipp, du kannst jetzt nicht mehr sagen, das Wetter ist schlecht, ne? 30 Grad genau. Draußen, nee, keine jetzt, Ahnung, ob du heute noch ins Schwimmbad gehst, aber ja, das ist spannend. Und anderes Highlight ist, ich habe, ich zeige das mal hier, Plot AI bekommen. Was ist das? Das ist ein Voice Recorder der neuesten Generation. Das habe ich mal im Oktober auf der German Speaker Association gesehen. Da haben wir einen großen Workshop über KI-Agenten gehalten und dann kam irgendwie so ein älterer Herr an und sagte, hier, ich kann das ja aufzeichnen und legt mir so ein Ding auf den Tisch, das sah aus wie so ein iPod Nano. Und ich habe ihn gefragt, was ist das? Ja, das ist ein Voice Recorder mit KI. Kennen Sie das nicht? Sie sind doch KI-Experte. Ich so, noch nie gesehen. Also ist Hardware. Und ich fand das spannend, einfach mal zu testen, weil ich glaube, viele Leute haben halt die Herausforderung, dass sie im Außendienst unterwegs sind oder bei Kunden. Dann müssen sie Dinge auch irgendwie protokollieren, mitschreiben und so. Das ist super spannend. Und ich habe gesagt, ich muss das einfach mal für mich testen. Das war so ein Highlight. Ich habe es noch nicht ausgepackt, ne? Aber
ich habe es tatsächlich auch. Ich habe es tatsächlich auch.
Also echt? Okay.
Ja, cool. Ich habe es auch. Ich find's gut. Ich habe es am Anfang viel genutzt. Bei mir ist es dann am Ende, ich glaube, ich müsste es so umbauen, dass man es wirklich vielleicht in Meetingraum zum Beispiel legt. Also wenn wir im Büro zum Beispiel sind.
Ja.
Weil du vergisst es sonst einfach schnell, es zu nutzen. Und es gab ein paar Meetings, wo ich dann dachte, oh no. Weil immer, wenn wir virtuelle Meetings haben, ist mit Gemini Transcriber halt alles an. Aber es ist ja vor allem dann für die physischen Meetings. Was auch sehr, sehr cool an der Funktion ist, kann ich schon mal sagen, ans Handy dran zu batchen und zu telefonieren. Der nimmt das wirklich perfekt auf. Aber eben nur, wenn du das Handy am Ohr hast. Also nicht über AirPods oder sowas, dann wieder ein bisschen schade ist. Aber ist ein sehr, sehr cooles Tool, muss ich auch sagen.
Ja, bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, lass uns auch noch zu den anderen coolen Tools gehen und lass uns mal in das Hauptthema vom heutigen Deep Dive reingehen. Gerne. Nämlich, wir haben es ja abgeleitet oder du hast ja abgeleitet von der Google I.O., das Thema SEO. Suchmaschinenoptimierung, irgendwie so ein Buzzword seit, ich weiß nicht, 2010, 2013 habe ich das so mit das erste Mal zu tun gehabt. Kurz einmal, um die Leute ein bisschen abzuholen, falls du noch nicht so genau weißt, was das ist. Stell dir mal das Jahr 2000, sagen wir mal einfach mal 13 vor. Du sitzt vorm Rechner und denkst, okay, was ist eigentlich der Wafer-Podcast? Und dann fängst du an, in die Google-Suche einzutippen, was ist Wafer? Oder du gehst vielleicht noch zu Metagear oder zu Lycos oder zu Yahoo oder wen es früher alles gab. Und dann wurden dir Ergebnisse angezeigt. Die Ergebnisse kamen durch Websites, durch sogenannte Webcrawler. Was ist das? Das ist ein Bot, der durchforstet das Internet, versucht eine Seite zu lesen, das nennt man im Fachjargon indexieren, und spielt diese Informationen an Google zurück, damit Google sagen kann, hey, auf dieser Seite gibt es Informationen zu Wafer, zu dem Podcast, und das sind die Erklärungen. Dann gab es kurz eine Headline, es gab ein Snippet und dann gab es für uns Nerds SEO, also Search Engine Optimization, wo wir alles darauf ausgelegt haben, die Google-Suche zu decoden, die Blackbox zu öffnen, zu dekodieren. Warum haben wir das alle gemacht? Mein Unternehmen hat das damals im Lead-Gen gemacht, damit wir natürlich mehr Traffic drauf kriegen, also mehr Augenpaare auf die Website und damit mehr Kundenanfragen. Und Philipp hat das gemacht und macht es ja heute auch noch, gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein, um mehr Augenpaare auf die Produkte in seinem Webshop zu bringen und direkt die Leute zum Checkout sozusagen zu führen. Das heißt, wir kaufen uns damit sozusagen Besucher ein, aber einkaufen heißt nicht, wir zahlen pro Klick, sondern wir investieren vorher und profitieren, in Klammern hoffentlich, langfristig davon.
Absolut.
Und dieses Langfristige ist ja seit, würde ich sagen, 2 Jahren ein riesengroßes Fragezeichen. Philipp, wenn wir jetzt Podcast-Hörer 1 Million hätten, dann würden wir auf LinkedIn heute Nachmittag zerrissen werden von den ganzen Experten, weil es gibt sie irgendwie alle. Aber es ist ein super spannendes Thema. Also lass uns mal kurz drüber sprechen. SEO optimiert im Prinzip dafür, dass, ich sage jetzt mal, Google deine Seite möglichst auf Position 1 listet und das Ziel ist der Klick auf den Link. Und eigentlich hat man früher immer gesagt, ey, wenn du nicht unter den Top 10 bist, dann bist du eigentlich unsichtbar, weil ganz ehrlich, frag dich mal selber, wenn du am Rechner sitzt, wie weit scrollst du denn bitte runter? Also du nimmst irgendwie die ersten 3, manchmal nimmst du sie nicht, weil du merkst, okay, das ist Werbung, da steht mittlerweile auch Anzeige drunter, dann nimmst du dann die ersten 3, die wirklich organisch angezeigt werden, aber bis zu 5 scroll ich kaum, es sei denn, ich kriege einfach nur Mist raus, aber das ist super selten gewesen. Ne? Genau, und dann haben wir noch den Begriff Geo. Also das ist im Prinzip dafür, um KI-Suchmaschinen oder KI-Systeme darauf abzurichten, deine Inhalte als Quelle zu nutzen. Und da ist das Ziel eigentlich die Erwähnung in der KI-Antwort. Das ist also etwas komplett Unterschiedliches und technisch funktioniert es auch anders. Geo war immer so ein Geheimtipp, aber man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Wir haben schon beim letzten, vorletzten Folge gehört, OpenAI schaltet die Ads bald auf ChatGPT in den USA. Wie viele Leute klicken dann darauf? Wir hatten eigentlich die Hypothese, dass es nicht so cool ist. Philipp hat ja in seinen Zahlen live während dem Taping geguckt, dachte, oh, es ist gar nicht mal so schlecht. Also es geht einfach darum, wieder klassisch darum, Kundengewinnung zu erreichen und Menschen auf diese Seite zu bringen. Wie haben wir das früher gemacht? Also ich gebe mal kurz ein Beispiel bei Klanglichter. Wir haben uns hingesetzt, ich glaube, das war so 2021, das war in der Corona-Zeit. Wir haben alle...
Du musst vielleicht kurz mal erklären, was Klanglichter ist.
Ach so, ja. Klanglichter ist ein ehemaliges Unternehmen von mir. Wir haben Lasershows gemacht im ganzen Dachraum. Und wir sind vor und während der Corona-Zeit so stark gewachsen, insbesondere digital. Warum? Weil ich damals schon wusste, Suchmaschinenoptimierung ist wichtig. Wir hatten das auch Jahre davor gemacht, nur nie so richtig, weil wir immer so die Ausrede hatten, viel Tagesgeschäft, waren ein kleines Team, ein paar Leute, hatten jetzt keine Marketing-Mitarbeiter oder sowas und haben dann Suchmaschinenoptimierung betrieben. Warum? Weil jeder Klick in Google AdWords 2-3 Euro gekostet hat. Und natürlich dann war das Geld erstmal weg und du musstest die Leute natürlich auch dahin führen, dass sie anfragen und dann auch kaufen. So. Und dann haben wir gesagt, okay, in der Corona-Zeit haben wir halt dann nicht so viel zu tun gehabt. Und ich habe dann 2 Mitarbeiter gesagt, passt mal auf, Leute, wir machen das so, wir schalten AdWords ab, weil wir können ja eh keine Veranstaltung machen. weil es ja verboten war durch die Zwei-Personen-Regelung. Also optimieren wir einfach rein auf Suchmaschinenoptimierung und haben ganz viele Artikel geschrieben, haben Videos gedreht. Boah, für mich war das damals ein Pain. Ich weiß noch, ich saß in der Küche, ich habe mir 3 Stunden einen abgekaut, um eine halbe DIN A4-Seite zu schreiben. Ne? Und es gab halt keine KI. Heute ist es anders. Und die smarten Unternehmer, wie zum Beispiel Philipp, die sind hingegangen und haben durch Chatbots oder Cloud Code sind sie hingegangen und haben dann angefangen, Artikel zu optimieren für ihre Produkte, Landingpages, Beiträge etc., um dort Relevanz zu erzeugen, die dann in Google ausgespielt wird. So, das ist so der alte Weg. Und der neue Weg verändert sich ein wenig. So, weil, lasst uns natürlich gerne mal drüber sprechen, was ist eigentlich bei der Google I.O. passiert und wie wird das Ganze auch in der Praxis angezeigt. Und ich möchte einmal kurz ein Beispiel machen. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann mach mal kurz Stopp an dieser Stelle. Also hör dir noch einmal an, was ich sage, und dann mach Stopp. Und dann gehst du in Google rein und guckst, ich bin mir nicht sicher, ob es auf dem Smartphone geht, auf dem Desktop hundertprozentig. Und dann guckst du im Desktop, in Google steht rechts KI-Modus. Und dann gibst du einfach mal ein, was ist der Wafer-Podcast? Und lässt dir dann einfach mal das Suchfeld ausspielen. Und dasselbe machst du mit der klassischen Suche. Und dann siehst du den Unterschied brutal. Das eine wirkt eher so wie so ein bisschen ChatGPT. Du hast so ein klassisches Chat-Interface. Du hast dann die Anzeigen, die sind, also das ist kuratiert wie in Perplexity. Im Prinzip wird beschrieben, was ist der Wafer-Podcast. Es gibt immer eine Quelle. Übrigens, Philipp, deine Website ist die Quelle Number One hier, muss man ganz klar sagen, weil du hast es ja auch auf deiner Website stehen. Dann steht hier, was ist Wafer eigentlich? Ne, hier Fokus auf die Praxis, keine reinen Buzzwords, ne, Themenspektrum. Voll cool, wirklich indexiert, aber es ist kuratiert, es ist zusammengeschrieben. Wenn du auf die klassische Google-Suche gehst, dann hast du oben dieses Snippet, die Übersicht mit KI, die ähnlich aufgebaut ist, aber nicht so detailliert.
Die AI-Overview haben wir am Anfang schon mal gesagt. Ne? Also das ist dann die AI-Overview. Die nutzen, nur ganz kurz, um noch eine Zahl zu nennen, 2,5 Milliarden Monthly Active User, die diese Übersicht mit KI sehen. Ist natürlich jeder, der die Google-Suche nutzt. Und Google spielt es an jeden aus. Also ne, das kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass die Leute aktiv diese AI-Overview nutzen. Aber was auch ein ganz spannender Punkt ist, der AI-Mode, also der KI-Modus, den Tobi gerade genannt hat, 1 Milliarde Monthly Active Users bereits. Also wirklich Wahnsinn. Also das heißt, das sind dann wirklich Leute, die proaktiv auf den Tab KI-Modus wechseln. Denn momentan ist es ja noch nicht so, dass Google automatisch den KI-Modus feuert bei einer Suchanfrage, sondern er feuert die normale Suche, aber on top jetzt eben halt schon die AI-Overviews, Übersicht mit KI. Wahrscheinlich wird es irgendwann dann mehr und mehr AB-Tests geben, dass sie einen als Antwort auf deine Suchquery, deine Suchanfrage vielleicht auch schon mal diesen KI-Modus feuern lässt. Das werden wir dann sehen.
Oder du wählst halt direkt KI-Modus selber aus und dann kriegst du natürlich nur den KI-Modus raus. Und das Spannende ist, die Inhalte, also es unterscheidet sich auch ein wenig, zumindest auch von der Hierarchie der Quellen. Bei uns ist jetzt so, wenn wir die klassische Suche nehmen, ist zum Beispiel jemand da, der in Facebook erklärt, was ein Wafer eigentlich ist, also was diese Schicht Wafer eigentlich bedeutet. Und erst dann kommt der Podcast. Auf der Google Suche im KI-Modus ist es so, dass es ganz klar kuratiert ist und hier sind auch nur Quellen von uns, von LinkedIn, von Webseiten und so. Also vom Gefühl her gerade echt gut gemacht, strukturiert, zusammengefasst, genau passend auf meine Frage. Und genau das ist es, ist eine meines Erachtens auch einer der Kernunterschiede, denn früher haben wir ja oft ja Keywords eingegeben oder Suchphrasen oder Longtails, was heißt das so? Kurze Sätze eventuell, ne? Und heute können wir komplexe Fragen stellen und kriegen diese dann beantwortet. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch einen Kernunterschied und das ist wirklich das Fundamentale. Das habe ich zu Beginn schon gesagt. Das ist halt das größte Update oder Upgrade eigentlich eher gesagt seit 25 Jahren. Denn Google versucht jetzt Nutzerabsichten vorausschauend zu erkennen und schlägt Formulierungen vor und akzeptiert jetzt Multimodalität. Das kennen wir alle so ein bisschen. Wenn man früher bei der Google-Suche etwas eingegeben hat, dann kam irgendwann so dieses Dropdown-Fenster, wo der versucht hat, Fragen sozusagen zu vervollständigen. Und das Nutzerabsichtsthema ist nochmal was ganz anderes, weil Google natürlich mittlerweile weiß, was machst du, worauf stehst du, welche Webseiten guckst du dir an, was suchst du, wo bleibst du stehen. Und jetzt versuchen sie natürlich das Ganze nochmal ja, im KI-Mode sozusagen vorausschauender zu denken. Und das hilft den Leuten einfach, bessere Fragen und damit bessere Antworten zu kriegen.
Ja.
Aber nicht nur das. Es geht ja auch um Multimodalität. Das heißt, früher haben wir nur Text eingegeben, aber wir sind ja alle ChatGPT verwöhnt, ne, und machen mittlerweile auch Bilder. Wir können jetzt auch bald Videos und Dateien reinpacken. Sogar aktive Chrome-Tabs können durchsucht werden. Also das heißt, du hast einen Chrome-Tab offen, bist jetzt auf der Webseite, beispielsweise bei Bokebo, und sagst, hey, ich habe ein Kind, ich brauche irgendwas, um draußen zu sitzen. Was gibt's da bei Mokebo? Und dann sagt er, hey, du hast im Tab das und das offen und da gibt's irgendwie den, Philipp, wie heißt das Ding? Den Kindersitzsack? Ich will's nicht abwerten.
Pausenheld, der Pausenheld, Leute. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Schleichwerbung für den Pausenheld. ich hab ihn auch erfolgreich bei mir im Garten liegen. Und das ist dann etwas, wo halt die Tabs durchsucht werden. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn ich bei Philipp jetzt mal bald hoffentlich zum Grillen eingeladen werde. Nee, warte mal, Philipp, du bist ja bei mir zum Grillen eingeladen.
Ja, ist ja ein Kalender. Haben wir abgemacht. Gemacht.
Mhm. Haben wir gehabt. Du bist also bei mir im Garten, du nimmst dein Handy und sagst, boah, was ist denn das für ein Sitzsack, den der Tobi da hat? Das ist aber nicht hier der Pausenheld. Und du guckst nicht mehr drauf und suchst nicht mehr das Etikett und findest heraus, wer ist das denn? Du machst einfach ein Foto und entweder vom Label oder vom Sitzsack und Google durchsucht dann damit. Und das ist Multimodalität. Das heißt, es wird für uns einfacher, auch Medien in diese Suche einzubinden. Und das ist super spannend, weil dadurch natürlich für uns alle Dinge einfacher, schneller, besser werden. Ich mache das immer, wenn ich irgendwo Bilder von Bergen sehe, dann will ich immer wissen, wo ist dieser Berg, und gebe das aktuell immer bei ChatGPT ein, und bald mache ich das sozusagen, ja, bei Google. Genau. Okay, also halten wir mal fest, klassische Suche verändert sich. Suchleiste ist nicht nur Eingabefeld, sie akzeptiert irgendwie Textbilder, Videos, Dateien, Chrome-Tabs und so weiter. Also die Suche beginnt also bereits auf der ersten Seite, in der du dich aktuell befindest. So, du kannst lange Dialoganfragen stellen, ne? Was ist Wafer Podcast und was für Themen behandeln sie in Bezug auf Claude Code? Ne? Gib mir bitte eine kurze Zusammenfassung oder sowas, wie was ich in ChatGPT schreiben würde. Das geht in Google dann natürlich auch. Also man braucht nicht mehr so dieses Stichwortdenken. Das ist ja das, wo wir damals auch SEO optimiert haben. Philipp?
Und was man da vielleicht dann auch mal dazu sagen kann, was ja eine größere Änderung, bevor wir jetzt darüber sprechen, auch nochmal, was bedeutet das für die SEO-Arbeit, ist das ja auch weiterhin jetzt die Vorbereitung weg vom Transaktionalen hin zum Conversational, ne? Weil was die Menschen jetzt lernen werden mehr und mehr, ist, diese längeren Suchanfragen reinzutippen. Früher hat man natürlich das dann immer versucht, dann so kurz wie möglich zu halten, gute Restaurants in Köln oder so. Und dadurch, durch KI-Chat-Systeme, also ihr müsst ja theoretisch jetzt auch nicht die Google-Suche dann nutzen, sondern das war ja, zuerst wurde ja gesagt, ist Google, die Google-Suche nicht tot, weil Google sich selber mit einem KI-Modus oder einer KI-Übersicht disruptiert, sondern ist die Suche tot, weil alle nur noch über ChatGPT-App oder Gemini-App Sachen nachfragen. Und am Ende wird es wahrscheinlich so ein Mix aus allem sein, dass Suchanfragen vielleicht auch in diesen Apps beginnen. Ne? Es gibt einfach jetzt verschiedene, ich glaube, was sich verändern wird, ist, es wird verschiedene Eintrittsstellen geben in die für deine Suchanfrage, ob es jetzt die ChatGPT-App ist, die Gemini-App ist oder die Google-Suche. Alles wird irgendwie ein bisschen harmonisiert werden, aber alles muss sozusagen die richtigen Ergebnisse liefern, und um die richtigen Ergebnisse liefern zu können für diese KI-Modelle, müssen sie halt weiterhin, und deshalb ist SEO nicht tot, ne? Aber das SEO, was wir halt SEO nennen, ist nicht mehr das, was es vorher war, aber die Daten müssen ja immer noch gut und richtig sein, ne? Also das ist einmal das eine Learning, ist, es ist nicht so, dass man sich gar nicht mehr drum kümmern sollte, sondern man sollte sich weiterhin drum kümmern, weil es ist immer noch eine Eintrittsbarriere. Es ist noch weniger vielleicht kontrollierbar, als du es früher kontrollieren konntest, wie du aber vorhin ja selber auch schon sagtest, du wusstest jetzt nicht, als du dann für Klanglichter da Videos, Artikel und so aufgenommen hast, wird es überhaupt was bringen, weil SEO war schon immer etwas, investier mal und dann drück die Daumen, dass es funktioniert und indexiert wird und hochrankt und dir Traffic bringt, das wird noch weniger. Und das zweite Learning ist, glaube ich, die Art, wie die Kunden über die Zeit jetzt ihre Suchanfragen starten werden, wird immer multimodaler. Das heißt, die Suchanfragen werden tendenziell immer länger und komplexer, als sie jemals in der Vergangenheit waren. Irgendwann ist es sozusagen komplett, du hast deinen AirPod im Ohr und du sprichst mit ihm, ne? Dann ist die Suchanfrage viel, viel länger als drei Wörter, die du früher ineinander an deiner Tastatur oder du packst einen Tab rein, wie du gesagt hast, oder ein Bild etc. Das heißt, die Suchanfragen werden sowieso auch viel longtailiger, als sie je waren, was natürlich auch wieder eine Riesenchance für SEO ist. Ne? Wenn du SEO richtig machst, ob du jetzt ein Servicegeschäft, ein Dienstleistungsgeschäft, ein SaaS-Geschäft, also ein Softwaregeschäft oder ein E-Commerce-Geschäft hast, ist es eigentlich weiterhin total spannend, weil das Beispiel, was du gerade gemacht hast, einfach mal, was ist der Wafer-Podcast, diese KI-Übersicht ist ja auch super hilfreich, ist ja viel hilfreicher als, muss man ja ehrlich sagen, als die Links, die da drunter damals kamen, wo du immer nur den blauen Link mit irgendeiner Meta-Headline hattest. Jetzt hast du wirklich sofort eine strukturierte Übersicht. Irgendwann wirst du das auf deinem Ohr haben und er wird es dir sofort zusammenfassen können und so. Das heißt, die Queries werden länger. SEO ist aber auf keinen Fall tot, sondern die Daten müssen immer noch da sein, damit du in diesen neuen Modis getroffen oder stattfinden kannst. Ne?
Absolut. Und da kommen wir dann natürlich auch gerne, wie du es gut eingeläutet hast, auch zu diesem Business-Teil. Ich sehe das so ein bisschen wie, wenn ich Claude eine Aufgabe gebe mit dem Kontext. Ich versuche ja immer, möglichst viel Kontext von uns reinzubringen. Jeder, der mich kennt, im Webinar schon mal von uns war oder mit uns gearbeitet hat oder so, weiß, ich bin ein totaler Fan von Whisperflow, weil ich meine Sprache als Text umfunktioniere. Ich kann so einfach viel schneller mehr Inhalt, mehr Würze dran geben. Ja, was brauchen denn die KI-Modelle? Die brauchen natürlich diesen Kontext. Und ich sage immer, Claude, Gemini, Mistral, OpenAI, alle wollen ja eigentlich an unser Gehirn ran. Die wollen an dich als Experten, als Unternehmen ran und wollen eigentlich das Fachwissen, was du dir vielleicht auch über Jahrzehnte aufgebaut hast, wollen sie wissen. Das können sie aber nicht wissen, weil es steht ja nirgendwo, wo sie rankommen. Deswegen ist es jetzt, wie Philipp sagt, ja auch eine Chance zu überlegen, wie kann ich denn jetzt Fachwissen, Expertise teilen, dass es für die Google-Suche im KI-Mode auch relevant wird. Und ich war vor, ich glaube, 4 oder 5 Wochen auf einer Mastermind, Credits hier an den lieben Pascal. Pascal hatte einmal gezeigt anhand von Patentrecherchen, die er gemacht hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was es war, aber es ist super spannend, wie Pascal auch analytisch rangegangen ist. Hat gezeigt, dass er ganz klar festgestellt hat, dass zum Beispiel YouTube-Transkripte maßgeblich daran beteiligt sind, richtig gute Treffer in der Google-Suche und auch in den, ich sage immer, in diesem Vorschau-Mode zu generieren, also in der Übersicht mit KI, so wie das heißt. Warum ist das so? Das ist ja relativ einfach erklärt, weil Transkripte letzten Endes sehr viel Dichte haben an Inhalten, sehr viel Kontext haben, weil Menschen sprechen. Und dass es meist mehr als ein reiner Text liefert. Und deswegen glaube ich auch, dass YouTube nach wie vor ein Kanal wird, der auch noch relevanter
absolut,
irgendwie wird.
Absolut, ja.
Ne? Wo ich noch mehr reingehen würde. Und jetzt mal aus Philipps Sicht, ne, mit dem, wie heißt der nochmal? Ich wollte gerade Pausenclown sagen.
Hey. Pausenheld, hallo.
Sorry,
Pausenclown, sag mal.
Pausenheld. Da würde ich jetzt überlegen, okay, mit diesem Wissen würde ich jetzt versuchen, ein YouTube-Video zu konstruieren und das würde ich halt mit KI natürlich mir von den Leitgedanken her, von der strategischen Ansicht machen, aus 2 Dingen. Erstens, um meinen Nutzern zu zeigen, wie cool ich diesen Pausenheld auch einsetzen kann in unterschiedlichen Settings, jetzt im Garten, vielleicht aber auch in der Wohnung, ne, für Sommer, für Winter, damit das in beiden Dingen funktioniert. Ich würde dann die fröhlichen Menschen, Kinder zeigen, groß und klein, die eine geile Zeit haben. Ich würde Zusatzaccessoires zeigen, die ihr habt und so weiter. Und da würde ich halt einfach ein Video machen und auch darüber sprechen, was das ist, was der bringt und sowas. Das ist bei Produkten natürlich nicht so einfach wie bei Expertise. Ne? Bei Expertise ist es noch einfacher. Aber sowas würde ich versuchen zu tun, weil ich wüsste, okay, Google nimmt diese Dinge und kann das nochmal anders anzeigen. Und wenn es nur dafür sorgt, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, wer da ein Wettbewerber irgendwie ist, ne, irgendwie Fatboy eingebe, also diese Riesensitzsäcke von früher, glaube ich, andere Zielgruppe, ne, so dass vielleicht Mokebo kommt. Ne? Also solche Hypothesen würde ich anfangen zu bilden.
Ich finde das, ganz spannend, was du da sagst, würde aber so ein bisschen das nochmal in Nuancen unterscheiden. Also meiner Meinung nach ist es, also du kommst jetzt gerade ganz stark vom Why, das finde ich total gut, also dass die USP deiner Dienstleistung nochmal stärker in verschiedenen Darstellungsformen zu präsentieren, ne? Sei es in Videos, in Texten, das ist super stark, wie du darüber nachdenkst, ne? Warum ist der Pausenheld jetzt das Richtige? Und da würde ich trotzdem dann halt entgegenhalten, wer das heute jetzt, das hat sich nicht verändert, weißt du, was ich meine? Also, wer das gestern noch nicht gemacht hat, bevor die Google I.O. kam und gesagt hat, jetzt der AI-Mode und die AI-Overviews sind jetzt the next big thing und dass Leute mehr und mehr in ihrem ChatGPT oder Gemini-Sachen nachfragen, woraus dann irgendwie, wo sich diese LLMs dann strukturierte Daten aus dem Internet ziehen und so weiter. Wer jetzt erst anfängt, dann sozusagen an dem an den USPs und dem Why deshalb zu arbeiten, hat wahrscheinlich sozusagen, ist spät dran. Deshalb bin ich da immer so der Meinung, das ist für mich so ein bisschen ein Hygienefaktor, der sollte immer schon da gewesen sein. Also zu erklären, ne, wenn, meiner Meinung nach, wenn du deine Daten gut zusammen hast und die in der USP und kontextuellen Sprache gut erklärst, was ist an deinem Produkt und an deiner Dienstleistung gut, warum sollte ich das nutzen, wer ist mein Zielkunde, auf diesen Zielkunden zugeschnittene Sprache, ne? Sprechen wir eher die Personen über 50 oder über 20 an und so weiter, dass du Video, Bild und Text alles drei in verschiedenen Ansätzen auf deinem auf deiner Website stattfinden sollte, ist, glaube ich, auch schon immer klar gewesen. Ich glaube, was helfen wird, oder zwei Punkte, die ich dazu habe, auch jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich wirklich mit meiner Firma Mokebo unglaublich spannende Sachen mit SEO gemacht habe. Und es ist nicht wegen, dass das jetzt irgendwie durch die Google I.O. mich dazu getriggert hat. Es passt einfach so wahnsinnig gut zusammen, weil ich abseits von Google I.O. super viel an SEO gearbeitet habe, als ich jetzt auch gerade bei meinen Highlights vorhin sagte, dass für mich die operative Arbeit mit Cloud Code für Mokebo ein riesen Highlight war. Und zwar ist es zum Beispiel durch die Google I.O. Ganz spannend, dass dieses Universal Commerce Protocol, UCP, ist ja sozusagen so wie dieses MCP-Modell, was Anthropic erfunden hat Google das ja für Handel, Commerce erfunden, das UCP. Das heißt, das ist ein Protokoll, dem sich ja auch schon die ganzen großen Player, unter anderem Shopify, ne, Google, Shopify, Meta etc. angeschlossen haben. Was bedeutet das? Die nehmen alle an diesem Protokoll teil. Ich bin jetzt kein Techniker, ich weiß nicht, was das jetzt hundertprozentig genau bedeutet, aber was ich weiß ist, wenn du zum Beispiel jetzt im E-Commerce einen Shopify-Shop hast und du auch gestern schon daran gedacht hast und vorgestern schöne Texte zu schreiben, die auf deine Zielgruppe zugeschnitten sind, mit coolen Bildern und auch Videos mehr und mehr investierst, deine USPs gut kommunizierst, Shopify arbeitet mit Google gemeinsam an diesem Universal Commerce Protocol, UCP. Das heißt, deine Daten werden also technisch gesehen perfekt in diese Umgebung reinfließen, um von da dann bei bestimmten Suchanfragen, ob es über verschiedene Apps wie ChatGPT, Gemini oder die Google-Suche ist, ausgespielt zu werden. Das heißt, die Arbeit, die du vorher gemacht hast, ist heute immer noch total viel wert. Der zweite Punkt, den ich aber sehen würde, und das ist wirklich für mich ein Goldnugget, was ich hier allen mitgeben möchte, ist absolut irre. Ich habe wirklich letzte Woche wahnsinnig viel, also man denkt immer, wir haben im Jahr 2025 über 30, für unsere Firma hohe Summe, über 30.000 Euro für eine große SEO-Agentur ausgegeben, die über genau ein halbes Jahr, 6 Monate lang unsere SEO-Dinge versucht hat voranzutreiben. Die Ergebnisse waren okay, ne, da waren ein paar spannende Sachen dabei, ein paar Sachen, die wir aber auch definitiv selber genauso hätten machen können. Jetzt habe ich in letzter Woche so viele Dinge aufgeräumt, vorbereitet, gefunden mit Cloud Code, ohne dass ich irgendeine Ahnung vorher von SEO hatte. Ja, beispielsweise, was habe ich gemacht? Wenn ihr mal auf Skills, www.skills.sh geht, das ist von Vercel eine Website, Tobi, du kennst sie bestimmt auch, wo man, wo man Skills herunterladen kann. Man sieht genau, das ist so ein bisschen GitHub-mäßig, wie viel oft wurde dieser Skill runtergeladen. Ladet euch mal alle den Skill SEO-Audit, heißt der, glaube ich, herunter. Installiert den und sagt dann einfach, launche den in Cloud oder in ChatGPT, kann ja auch Skills inzwischen, launche den SEO-Audit-Skill und analysiere meine Marke www.mokebo.de. Dann rennt er da durch und guckt sich wirklich tiefgehend alle SEO-Kenntnisse an. Da muss ich kein SEO-Experte sein, der ist mein SEO-Experte und gibt dir wirklich eine Action-Item-Liste aus 20, 30 Sachen, die besser werden, priorisiert die etc. Dann habe ich ja auch gesagt, denkt immer so ein bisschen, ihr seid der Aufsichtsratsvorsitzende oder der Beiratsvorsitzende und ihr habt verschiedene Agenten in euren Chats. Der eine ist sozusagen der ist der technische CTO, der andere ist der bisschen vielleicht der CMO ist, der sagt, okay, was hat jetzt wirklich Marketing-Relevanz, und der andere ist der CEO, der dann sagt, priorisieren, welche Aufgaben machen wir zuerst. Lasst die gegeneinander, die Ergebnisse challenge Dungeon. Das habe ich gemacht. Dann habe ich das in Claude Code gewechselt, also mit Claude Cowork in dem Tab in Anthropic, habe ich diesen SEO-Audit-Skill laufen lassen für Mockebo, habe mir dieses MD-File genommen, bin in den Tab Claude Code gewechselt und habe gesagt, so, hier ist jetzt eine Datei, geh jetzt in deine drei Modis, CEO, CTO, CMO, analysiere das, challenge das, researche das und dann fang an, es umzusetzen. Ja, das heißt, meine zweite Sache ist hier, wer gestern und vorgestern seine Content-Arbeit gut gemacht hat, wird durch so Sachen im Commerce jetzt wie UCP von Google und Shopify, wird schon super gut aufgestellt sein. Aber denkt auf jeden Fall mal daran, ihr braucht keine riesigen Agenturen mehr in der Welt von Skills und Claude Code, um wirklich irre Sachen umzusetzen. Also ich bin Agenturschätzung, ich mache das inzwischen immer ganz gerne, dass ich danach ihnen wirklich analytisch runterrocken lasse, wie viel hätte ich für eine Agentur für diese Arbeit, die wir jetzt hier gemacht haben, wie viele Tokens haben wir verbraucht, was genau haben wir an Prioritäten gemacht. Er kommt da auf eine Schätzung, 9.000 Euro, 3 bis 5 Werktage, Senior Developer, ein Tag, SEO Consultant, der diesen Skill, der einfach nur diese Prioritätenliste für dich herausgefunden hatte durch ein Audit, eingespart und umgesetzt. Er geht davon aus, dass wir zum Beispiel für die internationalen Märkte, ich habe davon gesprochen, dass wir bei Mockebo Österreich und Niederlande gelauncht haben, allein nur durch die Bugfixes, die er gefunden hat, hardcodete URLs in unserem Code, die immer nur alle nur auf .de geführt haben, egal, ne, also da war super viel hardcoded Stuff in unseren Codes drin, dass wir allein dadurch jetzt 20% mehr Traffic-Chancen im internationalen Local haben, aber auch in Deutschland. Ich kann euch gar nicht, hier stehen Details, ich kann euch das gar nicht sagen. Ich vertraue darauf, ne? Ich bin jemand, der sagt, ich habe genug trianguliert, ich habe es einem Chat, einem anderen gegeben, verschiedene Rollen einnehmen lassen und wirklich gesagt, gib mir immer nur das, was risk-off ist, sage ich mal, also was wenig Risiko hat. Aber was ich damit sagen will, ist, SEO ist nicht tot. B, wenn ihr vorher gut in Content wart, hilft euch das heute. Aber C, es wird trotzdem immer noch Pareto-Prinzip 20% geben, die ihr locker herausholen könnt, ohne dass ihr dafür über 30.000 Euro in Agenturen investieren müsst. Sondern wenn ihr schlau seid, wenn ihr versucht, verschiedene Datenquellen wie Skills mit Claude Code etc. miteinander zu vergleichen, könnt ihr unglaublich viel rausholen, um dann wirklich ein sehr, sehr, sehr geiles Setup zu haben. Das habe ich selber erlebt. Das hat mich unglaublich inspiriert. Ich habe wirklich einen großen Spaß gehabt. Ich habe es auch privat zu Hause immer so gesagt. Die letzte Arbeitswoche war richtig geil, weil ich wirklich gemerkt habe, auf der SEO-Seite, jetzt gerade ist es bei mir so, Tobi, ich gehe jeden Morgen in Google Search Console, stelle die auf 24 Stunden und gucke mir so an, boah, geil, dieses unindexierte Seiten geht jetzt immer weiter runter, neu indexierte Seiten geht hoch. Also diese Ergebnisse, sich selber zu sehen und dann zu sagen, es wird immer noch was bringen, auch in der Welt von Geo und AI-Mode so.
Super spannender Praxis-Case, Philipp. Ich würde da gerne noch auf ein Thema eingehen und gleich haben wir noch ein Knaller-Thema. Also heute müssten wir etwas überziehen hier bei dem Wafer, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Aber es lohnt sich gleich, weil wir gehen auch gleich zu dem Thema agentischer Suche nochmal über. Vorher aber nochmal gesagt, ist total spannend, was du sagst, weil ich merke gerade so an unserer Zeit, wie wir das früher gemacht haben, One-Page-Doc, Systrix, Ref, also alles so Website-Crawler, die das gemacht haben, die einem das im Frontend angezeigt haben. Claude Code, ich bin jetzt in Systrix ehrlich gesagt nicht mehr tief drin, aber ich weiß, die waren immer absolut der Platzhirsch, ich auch ja deutsche Company aus Bonn. Und anscheinend klar, kann Claude Code natürlich klar viele Dinge machen, sieht irgendwie, wo sind Überschriftsfehler, Canonical Text, die falsch gesetzt sind, hart gecodete Weiterleitungen, ne, irgendwie keine Breadcrumbs drin, bla bla bla, diesen ganzen, glaube ich, die On-Page-Optimierung sozusagen, das auch Technical SEO, die technische Struktur, damit Maschinen lesen können, super wichtig. Und wie Philipp sagt, ich glaube, es ist ja das Witzige, diese Power, die Philipp gerade beschreibt, steht uns allen zur Verfügung. Und ihr braucht ja theoretisch noch nicht mal jetzt Claude Code. Ihr könnt es auch mit anderen Tools in der einfachen Variante machen.
Auf jeden Fall.
Aber man muss es nur tun. Und dieses Tun, das ist für viele noch so ein Gap. Claude hat wahrscheinlich 80% des Wissens da. Und wenn du bis dahin gehst, dann kommst du weit. Und die letzten 20 macht dann vielleicht doch der Experte, den man einkaufen muss, der dann nochmal andere Insights hat. Aber wie es Philipp schon gesagt hat, spart sich irgendwie 30, 40k für eine Agentur und kann dann extrem viel bewegen. Und da will ich gerade nochmal jetzt rübergehen zu einem mit der letzten wichtigsten Themen, nämlich der agentischen Suche. Überall ist ja das Thema AI-Agents in aller Munde, seit so Anfang 25 würde ich sagen und 26 ja sowieso. Was bedeutet das denn eigentlich? Also wie wirkt sich eine agentische Suche sozusagen aus auf die Google-Suche? Google hatte ja Informationsagents eingeführt. Philipp hatte dazu ja eben auch am Anfang schon mal ein bisschen was gesagt und hat ja auch gesagt, dass die 24/7 sozusagen im Background laufen können, ohne dass du den Laptop anhast. Ich möchte euch ein Thema geben aus dem B2B-Kontext. Früher haben wir ja immer geguckt, okay, was macht denn so unser Mitbewerber? Ne, da hat man mal auf die Website geguckt, hat man vielleicht Social Media gecheckt, worüber reden die, was posten die, welche neuen Kunden haben die, wenn sie auf die Webseite stellen. Und ich weiß, gerade wenn man so den Mittelstand guckt, dann hat das natürlich auch oft gedauert, Monate, bis dann vielleicht Dinge online waren. Das ging dann bei kleineren Unternehmen vielleicht schneller. Wir hatten das damals in unseren Trainings so gezeigt, dass wir da mit Perplexity zum Beispiel reingegangen sind, sogenannten Spaces, hatten dann Wettbewerber sozusagen in diesen Spaces drin und haben das dann manuell getriggert und laufen lassen. Das war so Ende 24 ungefähr, Anfang 25 und jetzt mit der Agentchensuche macht Google das nativ. Ich weiß nicht, wer von euch diese Google Alerts noch kennt, da konnte man sich damals so Meldungen einstellen lassen, ne, wenn irgendwie bestimmte Keywords sind, wenn irgendwo auf gerankt wird, wenn irgendwas ist. Und jetzt die Agents machen das komplett autonom. Das heißt, man kann sie darauf ausrichten, dass sie, weiß ich nicht, einmal in der Woche über eine Website von einem Mitbewerber gehen und in den News-Bereich reinschauen. Man kann sie über Finanzdatensachen, über Shopping-Sachen laufen lassen. Also dort, wo viel Veränderung ist, wo man sehr viel Aufwand sonst braucht, immer wieder drauf zu schauen, können diese Agents das komplett autonom nutzen. So. Mittlerweile ist das sogar so, ich glaube, das wird in den USA jetzt ausgerollt, aber in Deutschland, meine ich, ist es noch nicht verfügbar, dass diese ganze Telefonie autonom wird. Ich habe das original, ich sage es ja immer, ich habe es Anfang 25 gesagt, wir haben einen fundamentalen Shift, ich muss das noch einmal reinschreiben, weil früher haben wir beim Friseur um die Ecke angerufen, hey, hast du einen Termin frei? Ja, komm vorbei. Dann hat der Friseur das in sein Buch eingetragen. Dann kamen die moderneren Friseure, die irgendwie so Terminvereinbarungstools hatten, wo du auf die Website gegangen bist, einen Termin gebucht hast, bist hingegangen. Also für die jüngeren Leute, die älteren haben nach wie vor angerufen oder so. So, ich habe gesagt, irgendwann wird das so sein, dass du einen Agent hast, der anrufen wird, um einen Termin zu vereinbaren. Der sieht genau in deinem Kalender, wann du Zeit hast. Dann ruft er bei diesem Unternehmen an und vereinbart einen Termin. Und die vierte Stufe ist, dass auf der Friseurseite auch ein Agent ist, der an das Telefon geht und dass die Agents untereinander reden. Und Google startet im Sommer mit der AI Pro und Ultra Abonnenten rein, dass in bestimmten Branchen, Handwerk, Kosmetik, also alles so Local Businesses, Google selbstständig anrufen kann. Wer Genspark kennt, der kannte das schon, das konnte Genspark schon im Sommer 2025, aber nur in den USA. Und dann wird es wahrscheinlich bald hier in Deutschland, Europa auch möglich sein. Wie abgefahren ist das bitte? Kannst du die anrufen lassen? So. Und jetzt musst
aber
du
warum rufen überlegen, die sich gegenseitig an? Also da muss ich ja schon wieder disruptieren. Dann kann doch eigentlich der KI-Agent mit dem KI-Agent auch quatschen, oder? Also schreiben.
Ja, genau. Ich denke, das wird ja auch bald so sein. Aber Google sagt ja nur, dass Google für dich dort anrufen kann und Informationen extrahieren kann. Wie du die nachher kriegst, ob du da eine Summary per E-Mail kriegst, ob du Wahnsinn. Was auch immer kriegst, sind wir mal alle gespannt. Ne? Aber wenn du jetzt einen Voice-Agent bei dir hast, der wie so eine Art, wie nennt man das? Wenn man anruft, hat man so eine Telefonzentrale, dann übernimmt der und dann sprechen die zusammen. So.
Wahnsinn.
Und jetzt ist ja die große Frage, was können wir denn tun, um dieses Thema Sichtbarkeit weiter nach vorne zu bringen, um das auch zu gewährleisten? Und das ist jetzt super wichtig, was sich in der agentischen Suche nämlich ändert. So. Also Agents können im Namen des Nutzers handeln. Termine buchen, Formulare ausfüllen, ne? Aber auch Checkouts bald betätigen. Da gibt es ja schon seit auch letztem Jahr, hat man das ja immer wieder schon gehört, dass das in Tests war, dass Agenten das gemacht haben und das wird irgendwann der Standard werden. Das heißt, du musst deine Webseite auch darauf ausrichten, dass ein Agent das kann. Und das ist super wichtig und das nennt sich Web-MCP. Wie Philipp eben schon mal gesagt hat, MCP ist von Anthropic gemacht worden. Das nennt sich Model Context Protocol und ist nichts anderes als, man könnte sagen, ein Übersetzungstool zwischen KI-Modellen, die Maschinensprache sozusagen übersetzen oder auch menschliche Sprache verstehen. Was meine ich damit? Früher war alles immer technisch, man hat immer was mit Endpunkten, mit APIs und sowas gemacht. Das macht auch heute oft noch Sinn. MCP hat den Vorteil, dass MCP genau weiß, was passiert denn dahinter und kennt den Kontext. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn man dieses Web-MCP macht, jetzt an unserem Beispiel, wir sind ja auf Lead-Generierung aus, dann müssen wir dem Google-Agenten die Möglichkeit geben, zu verstehen, wie er mit unserer Website interagiert. Er muss sie nicht nur lesen können, er kann sie ja auch steuern. Das heißt, der Agent kann auf die Website gehen, das kann der Coworker heute auch schon, und kann sich durchnavigieren, wenn ich ihm jetzt einen Suchauftrag gebe, hey, buch mir bitte einen Friseurtermin, ich bin jetzt gerade in Köln unterwegs und ich habe einfach nicht viel Zeit. Ich habe jetzt 2 Stunden Zeitfenster. Dann geht er auf die Websites, geht in die Terminkalender vielleicht durch, sucht sich einen Friseur raus, der für mich jetzt passt, ne, mit meinem tollen Haarschnitt, den ich mal habe, und kann dann selber entweder anrufen oder Formulare ausfüllen. Oder Philipp, er kann vielleicht diesen wahnsinnigen Sitzsack sozusagen.
Vorsichtig jetzt.
Einkaufen. Vorsichtig, ich wollte es gerade wieder sagen.
jetzt ist es nur noch der Sitzsack. Ich muss an dem Namen was ändern. Vielleicht ist Pausenheld nicht eingängig genug.
Boah, Pausenheld ist krass, ne? Also ja, ich rüttel heute ganz schön hier am Ohrfeigenbaum bei Philipp, ne?
Aber ist auf jeden Fall die Zukunft ist wild, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja. Ne? Also wenn man das mal so auf so eine höhere Ebene nochmal bringt, was du das Agentische dahinter, es wird. Also wie viel Zeit frei werden wird für Menschen, weißt du, wenn man das wirklich philosophisch mal ad absurdum führt, weil zum Beispiel für Menschen wie mich, meine Frau wird lachen, wenn sie es jetzt hier hört, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als Termine auszumachen, ne? Also sie macht wirklich inzwischen Friseurtermine für mich aus, weil ich habe so eine Abneigung, ans Telefon zu gehen. Ich mag es nicht zu telefonieren und dann bist du da und dann musst du irgendwie parallel deinen Kalender aufmachen und so weiter. Und das ist ja nur der Beginn von wie du gerade sagtest, ne? Du hast das Thema Universal Card und so angesprochen. Ich habe das Thema Universal Commerce Protocol angesprochen, das Auschecken etc. Du hinterlegst dann irgendwann deine Kreditdaten, Kartendaten in den Modellen, lässt sie wirklich Transaktionen für dich durchführen. Das hat ja eine ganz, ganz andere Qualität. Und wenn wir das wieder auf dieses SEO-Thema dann runterbrechen, es ist SEO, aber es ist ja sozusagen ja auch dann die Fähigkeiten deines Shops und für jeden, der zuhört, am Ende ja auch, wir haben versucht, es nicht zu technisch hier zu halten, aber vielleicht auch da abschließend irgendwie so ein bisschen dieses Verständnis vor der Welle zu bleiben oder mit uns durch den Wafer-Podcast vielleicht auch drauf springen zu können. Es ist noch überhaupt nicht zu spät, es ist noch kein Problem im Moment zu sagen, okay, ich habe eine Website, die ist noch nicht SEO-optimiert. Ey Leute, geht auf skills.sh, holt euch den SEO-Audit-Skill, ladet den runter. Tobi hat es perfekt gesagt, ihr braucht kein Claude dafür, ihr könnt das auch mit anderen Tools etc. machen. Aber hinterfragt, wenn es auch um Kosteneinsparungen oder so geht, was ist alles schon möglich? Das sind diese Technikthemen. Es ist irgendwie nicht, SEO ist immer noch mega wichtig, es ist nicht tot so. Aber ihr könnt halt mit diesen Tools so viel parallel cool arbeiten, um Dinge zu verbessern und vorzubereiten für eine agentische Zukunft des Internets, ne?
Bevor Philipp gleich das Schlusswort einleitet, würde ich gerne kurz noch eine Sache auch euch noch als Tipp mitgeben. Das ist super wichtig, weil Google hat parallel zu Google I.O. einen sogenannten, ich zitiere, AI Optimization Guide rausgegeben. Googelt es mal, schaut euch das an oder lasst Claude oder Gemini das anschauen. Denn hier beschreibt Google die vier wichtigsten Säulen in diesem Leitfaden, wie wir in der Zukunft die Sichtbarkeit also in der Google-Suche generell hinbekommen. Vier Stichpunkte noch dazu. Erstens, wertvoller Content, da hat sich nach wie vor nichts geändert, ne? Was früher so die 0815 Texter gemacht haben, null Würze, null Inhalt, hat nie funktioniert, funktioniert heute auch nicht, ne? Also 0815 mit KI-Modellen zusammenknaggeln, macht das nicht. Gebt wertvollen Content, eure Themen, eure Expertise, euer Know-how, eure Produkte, eure USPs, dann wird das auf jeden Fall werden. Technische Struktur ist auch gleich geblieben, ne? Die KI-Crawler müssen das lesen können. Das ist wichtig für E-Commerce und Local Businesses, Produktdatenfeeds, lokale Profile, ne? KI-Modelle gucken auf Händlerdaten, können darauf zugreifen, können Produkte in Zukunft empfehlen und Co. Ich glaube, das wird bestimmt ein Riesenthema werden. Und natürlich auch sehr wichtig, die Agent Experiences. Das heißt, bereitet die Webseiten, die Schnittstellen vor, dass autonome KI-Agenten in Auftrag von Nutzern Sachen ausführen können, Checkouts bedienen können, Formulare bedienen können, dass sie die Seite wirklich finden und dass sie sie nachlesen. Denn eine Sache ist ganz wichtig und das, denke ich, ist so eines der wichtigsten Schlussworte. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, auf welcher Position stehe ich. Die entscheidende Frage ist nämlich, zitiert mich die KI in ihrer Antwort?
100%. Ja, super. Genau. Also, und ich würde da vielleicht durch das Technische, was ich heute ein bisschen mit reingebracht habe, reinbringen. Es geht nicht mehr um die Position. Also, es ist perfekt gesagt. Es geht darum, bist du vorbereitet, dass du zitiert werden würdest. Da haben wir darüber gesprochen. Wenn du gestern schon gut in Content warst, dann wird dir das heute total helfen. Aber du kannst durch dieses Technical SEO, was ich angesprochen habe, in 2026 noch echt noch mal mehr rausholen oder eben auch diese White Spots, um jetzt mit uns auf die Welle oder vor die Welle zu kommen, lösen, denn Technical SEO ist im Jahr 2026 wirklich ein Ein-Person in deinem Team-Hebel. Das ist kein, ich glaube, in dem Sinne kein Agenturthema mehr. Claude kann diese ganzen Kontextwechsel, Claude, Gemini, ChatGPT, BlackRock, was immer ihr nutzt, auflösen. Früher war das eine Agenturwertschöpfung, erstmal den Audit zu machen. Was ist schief an eurem Shop? Was muss man verbessern? Dann in die Umsetzung zu gehen, dann die Umsetzung zu debuggen. Diese ganzen Kontextwechsel, das ist heute super möglich. Und dann seid ihr gut vorbereitet. Ich fand das ein super spannendes Thema, einleiten mit der Google I.O., weil sich einfach wirklich wahnsinnig viel verändert, endend mit den Learnings, die wir hier haben. Hat mir großen Spaß gemacht. Tobi, danke, dass du dir nach dem Urlaub hier als erstes First Ding Zeit für den Wafer-Podcast genommen hast. Ich freue mich, freu mich auf eure Feedbacks und wir hören uns nächste Woche dann wieder Dienstag. Also, peace out, bis dahin. Ciao, ciao.